Herzlich willkommen zu Weekly, dem neuen Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Ob ein technischer Durchbruch also wirklich einer ist oder nur ein Hype, beziehungsweise nichts wirklich Neues befördert. Das ist wichtig, um die Welt und die ganzen Entwicklungen, die um uns herum passieren, besser zu begreifen. Und jetzt geht es los mit Weekly. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Caracciolo. Ich bin Chefredakteur und dabei sind die Redakteure Wolfgang Stieler und Andrea Hoferichter. Hallo ihr beiden.
Hallo Luca.
Hallo.
Unsere Themen heute: Künstliche Intelligenz. Ja, wieder Künstliche Intelligenz, weil das Thema so wichtig aktuell ist. Leute aus der Tech-Branche im Silicon Valley-Umfeld haben einen offenen Brief verfasst, in dem sie fordern, die Entwicklung großer Sprachmodelle oder grundsätzlich generativer KI zu pausieren, um die Regulierung in Gang zu bringen. Was steckt dahinter? Und Mikroplastik. Forschende aus New Mexico haben eine Methode entwickelt, Mikroplastik über ein filterloses System über Ultraschall aus Wasser zu entfernen. Wie funktioniert das und wie gut funktioniert das überhaupt? Beginnen wir mit künstlicher Intelligenz. Wir erleben gerade ja so eine ungemeine Beschleunigung in der KI-Entwicklung. Erinnern wir uns, die Veröffentlichung von ChatGPT liegt gerade mal 4 Monate zurück. Das war am 30. November. Das Spannende ist ja, dass die Technologie hinter ChatGPT, die großen Sprachmodelle wie GPT-3 oder 4, das gibt ja noch viel mehr, dass es die schon länger gibt. Manchmal braucht es dann ja aber eine kleine Entwicklung, die plötzlich Großes bewirkt oder Dinge, die zusammenkommen. In dem Fall große Sprachmodelle auf der einen Seite und eine von Hunderten von Millionen, wenn nicht sogar Milliarden täglich genutzte Chat-Oberfläche auf der anderen Seite. Und plötzlich kommen diese zwei Sachen zusammen und boom. Heute ist gar nicht abzusehen, in wie vielen Bereichen Tools wie ChatGPT massiven Einfluss haben werden. Allein der Bildungsbereich muss so stark darüber nachdenken, wie Wissensvermittlung und Bildung in Zukunft aussehen könnte. Und wir müssen bedenken, dass wir quasi noch am Anfang dieser ganzen Entwicklung stehen. Es gibt jetzt einen offenen Brief von Vertretern der Tech-Branche, der fordert, die KI-Entwicklung deshalb für mindestens 6 Monate zu pausieren. Nur so könne man gewährleisten, dass die KI zum Wohle der Menschheit beitrage, statt ihr zu schaden. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem Elon Musk und Apple-Mitgründer Steve Wozniak, also sehr prominente Namen aus der Tech-Szene, aber auch Emet Mostaki, das ist der CEO von Stability AI, dem Unternehmen hinter der Bild-KI Stable Diffusion. Auch er hat das Dokument signiert. Es gibt gleichzeitig aber auch Kritik an dem Brief von KI-Forscherinnen und Forscher, etwa, dass da ein Bedrohungsszenario gezeichnet wird, das übertrieben sei oder dass die Herkunft des Briefes aus einer ganz bestimmten geistigen Ecke komme, nämlich von der Non-Profit-Organisation Future of Life Institute. Wolfgang, was verbirgt sich denn hinter diesem Institut?
Das Future of Life Institute ist 2014 gegründet worden und ja, beschäftigt sich mit existenziellen Risiken für die Menschheit. Wobei die zu den Gründungsmitgliedern durchaus Leute gehören, die meiner Meinung nach jetzt keine Spinner sind. Also der jetzige Präsident oder Chef oder was immer die jetzt da für eine Struktur haben, weiß ich nicht. Leiter des Instituts ist Max Tegmark. Das ist ein Physiker, Kosmologe und in letzter Zeit unterwegs in Richtung KI-Forschung, maschinelles Lernen. Das ist so eine Art wildes Wunderkind der Physik vom MIT. Also der rührt völlig unorthodoxe Ideen und Konzepte zusammen, hat ein paar Bücher geschrieben mit zum Teil sehr provokanten Ideen, aber ist jetzt durchaus nicht völlig losgelöst von irgendwelchem wissenschaftlich-technischen Sachverstand. Zu den Gründern gehört auch Stuart Russell, der mittlerweile eben schon seit langem auch vor den Gefahren von KI warnt, aber auch kein Spinner ist, Mitautor von einem Standardwerk zu künstlicher Intelligenz, zusammen mit Peter Norvig hat er so ein Ding geschrieben, so ein dickes grünes Buch, was ich weiß nicht mittlerweile in der wievielten Auflage, das ist so ein Standard-Lehrbuch der künstlichen Intelligenz. Ja, und andere Leute, also so könnte man noch mehr Namen aufzählen. Trotzdem ist halt ja diese politische Ausrichtung von diesem Institut und die Frage, was sind existenzielle Risiken, tatsächlich umstritten.
Da wird ja auch der Begriff des Long-Termism genannt, den dieses Institut ja so ein Stück weit geistig oder wo es geistig herkommt. Was verbirgt sich dahinter?
Genau, als ich das erste Mal von dieser ganzen Geschichte mit existenziellen Risiken für die Menschheit gelesen habe, das ist so ein Begriff, der von Nick Bostrom in die Diskussion geworfen wurde. Das ist ein Philosoph, ein britischer Philosoph, der in Oxford, glaube ich, lehrt und forscht. Habe ich gedacht, oh, das ist ja putzig. Ne? Die untersuchen tatsächlich auf so einer wissenschaftlichen Basis Weltuntergangsszenarien. Das tun sie auch. Sie versuchen abzuschätzen, mit welcher Wahrscheinlichkeit alles menschliche Leben auf der Erde ausgelöscht wird. Aber die Idee, die dahinter steckt, ist halt, ja, ich sag mal, also das Ganze läuft unter dem Stichwort neuer Rationalismus, ist eine sehr nerdige Philosophie und Ethik, die im Grunde genommen darauf beruht, dass eine ethische Politik dafür sorgen sollte, maximalen Nutzen, maximales Glück sozusagen für alle zu erzeugen. Das klingt erstmal gut, aber jetzt kommt der Dreh. Nicht nur jetzt und hier, sondern global. Und das bedeutet, wenn man davon ausgeht, dass wenn die Menschheit nicht untergeht, und es in Zukunft noch viel mehr Menschen gibt, dass dann natürlich das Glück und die Lebenszufriedenheit aller Menschen in der Zukunft locker das Glück und die Lebenszufriedenheit aller Menschen jetzt und hier aussticht. So, da könnte man dann auch noch mitgehen und sagen, okay, Klimawandel ist ja, da argumentieren wir ja immer mit der Zukunft. Also wir sagen ja, naja, es wäre unverantwortlich, nur für so ein bisschen Wohlstand und nettes Leben jetzt und hier einfach die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder aufs Spiel zu setzen. Aber das tun die gar nicht, sondern die gucken noch viel weiter. Ne? Die gucken noch viel weiter in die Zukunft und argumentieren, dass es sozusagen die kosmische Rolle der Menschheit ist, Intelligenz hervorzubringen und die dann auch weiter im Kosmos zu verbreiten. Und wenn die Menschheit das nicht schafft, weil sie sich zum Beispiel durch eine globale Umweltkatastrophe, durch einen Krieg oder eben auch durch eine Machtübernahme von böser KI aufs Spiel setzt, dann wäre das eben ein großer Verlust, ein großer negativer Posten in dieser allgemeinen Zufriedenheit, in diesem allgemeinen Glück. Und deswegen muss das unbedingt verhindert werden. Du kommst also sozusagen von hinten durch die Brust ins Auge zu sehr wilden Science-Fiction-Szenarien, wo einfach die Wahrscheinlichkeit, dass eine böse KI die Weltherrschaft übernimmt und die gesamte Menschheit auslöst, plötzlich eine enorme Bedeutung gewinnt und viel, viel wichtiger ist, als jetzt zum Beispiel dafür zu sorgen, dass Leute nicht an Malaria verrecken oder verhungern oder unter einer Brücke erfrieren. Das ist auch irgendwie wichtig, aber das andere ist noch viel wichtiger. Und deswegen wird es alles so schräg.
Ja, und deswegen wird es auch kritisiert. Gleichzeitig muss man ja sagen, trotzdem, dass diese KI-Entwicklung und die Technologie aktuell wie ChatGPT, GPT-4, dass die ja enorm Einfluss hat auf viele Dinge und wir das noch gar nicht absehen können. Also ja, da ist eine übertriebene Perspektive zu sehen. Auf der anderen Seite passiert ja wirklich viel. Also beispielsweise der Bereich Bildung. Also können Hausaufgaben noch so funktionieren, wenn man in ChatGPT einfach das Thema eingibt und das Ding einen Text ausspuckt, wie mein Sohn das jetzt von mir fordert, der will meine Zugangsdaten haben. Ja, also von ChatGPT und in vielen anderen Bereichen auch. Also trotzdem erscheint das ja gar nicht so dumm, mal zu sagen, wir sollten mal schnäulich zusehen, dass wir das regulieren, oder? Also wie stehst du zu diesem Brief?
Das steht auch da drin. Also ganz viele Leute haben sich darüber aufgeregt, dass A, der Brief von diesem Future of Life Institute veröffentlicht wurde, dass B, zu den prominenten Unterzeichnern zum Beispiel eben auch Elon Musk gehört, und dass die eben sich daran aufhalten, vor den zukünftigen Gefahren einer immer mächtiger werdenden KI zu warnen. Was da aber eben auch drin steht, ist, ne, und die Idee jetzt zu sagen, wir müssen jetzt unbedingt diese 6-monatige Pause machen, ist halt die KI-Entwicklung zu verlangsamen und sich innerhalb dieser Community von Unternehmen und Forschungsorganisationen darauf zu verständigen, wie kann man die weitere Entwicklung irgendwie verantwortungsvoll und reguliert hinkriegen. Aber da steht auch dann gleichzeitig, dass eben die Community auch mit der Politik reden muss, dass effektive Regulierungsmechanismen entwickelt und installiert werden müssen, Dokumentationspflichten, auch sowas wie eine wie ein Haftungsrisiko für Hersteller von solcher Software, Dokumentation und Transparenz für Trainingsdaten, zwingende Kennzeichnung von Content, also Text und Bildern, die von diesen generativen KI-Systemen erzeugt werden. Und so weiter und so fort. Und das sind so Sachen, wo ich sage, ja, genau das ist richtig, genau das brauchen wir jetzt. Fun Fact ist ja, dass Organisationen und Unternehmen und auch die US-Regierung, die jetzt diesen Brief unterstützen. Organisationen und Unternehmen, die jetzt diesen Brief unterstützen, genau wie die US-Regierung auf der anderen Seite ja Druck auf die EU ausgeübt hat, um diesen EU-AI-Act zu verzögern und aufzuweichen, weil sie nicht wollen, dass Systeme wie eben GPT-4, also große Transformer, allgemeine, also Foundation Models wird das unter anderem genannt, Modelle, die man für viele verschiedene Zwecke benutzen kann, dass die als Hochrisiko-KI von dem EU-AI-Act eingestuft werden und damit eben sehr scharfen Dokumentations- und Produkthaftungsregeln unterliegen würden. Also das finde ich schon irgendwie so ein Witz in der Geschichte. Aber ich habe jetzt gerade eben also zwei Sachen gelesen. Das eine ist ein Newsletter von Melanie Mitchell, einer KI-Forscherin am Santa Fe Institute, die sich auch in die Debatte eingemischt hat, die auch ein Paper über diese gesamte Debatte, wie klug oder dumm jetzt diese Sprachmodelle sind, geschrieben hat. Und daran kann man sehen, dass die Debatte in den USA noch viel schärfer, abgedrehter und verrückter und mehr außer Kontrolle ist, als wir das hier überhaupt mitkriegen. Wir kriegen nur einen kleinen Teil damit. Also da ist zum Beispiel ein US-Senator eben aufgetreten, der in einem offenen Brief so eine ähnliche Position wie diese Future of Life-Leute veröffentlicht hat. Und dem hat sie dann öffentlich widersprochen und er hat ihr dann vorgeworfen, dass sie zu den Wissenschaftlern gehören würde, die versuchen, dadurch, dass sie immer argumentieren, diese Politiker haben ja überhaupt keine Ahnung, wie diese ganzen Sachen funktionieren, durch so eine Argumentation Regulierung auszubremsen. Und das ist, ja, da gehen einfach Sachen völlig absurd hin und her. Da gibt's implizite Vorwürfe, da gibt's Rollenzuschreibungen, so nach dem Motto, du bist ja Teil der Lobby der KI-Industrie,
Schlammschlacht.
Ja, schlammschlachtmäßig einfach nur völlig außer Kontrolle geraten sind. Und ja, es mischen sich einfach auch ganz viele Sachen. Also zum einen eben diese Debatte um Regulierung, zum anderen eben dieser ganze Hintergrund um effektiven Altruismus, der tatsächlich eben auch in den USA einen viel größeren Einfluss hat als hier zusammen mit eben einer wissenschaftlichen Debatte darum, was die Dinger jetzt können und was sie vielleicht in Zukunft können und was nicht. Und das Zweite, was ich gelesen habe, nur ganz kurz noch, ist jetzt gerade ganz neu ein Paper, wo jemand untersucht, tatsächlich auch nochmal wieder untersucht hat, wie sehr es möglich ist, durch Output von ChatGPT in ethischen Fragen, in dem Fall ging es, glaube ich, auch um Leben beenden oder nicht, Abtreibung, ich weiß nicht, Details muss ich nochmal nachgucken, das Paper ist aber auch noch nicht draußen, die Meinung von Menschen zu beeinflussen. Und auch wenn Leute wissen, dass der Output jetzt von so einer generativen KI kommt und man ihnen Texte vorlegt, die ihre Position in einer schwierigen ethischen oder moralischen Frage in Frage stellen und widerlegen, selbst wenn sie wissen, dass es Chatbots sind, ist es möglich, dadurch ihre Position zu beeinflussen. Und das bedeutet natürlich, es gibt ein Riesenpotenzial für Missbrauch.
Gab es denn schon Reaktionen? Also ich meine, es ist ja ein offener Brief an Unternehmen, an Institutionen. Hat sich da irgendjemand gemeldet? Weil ich stelle mir das gerade so ein bisschen, dann setzen sich Google, Microsoft, die sind ja gerade die großen Player in dem Spiel, viele Startups setzen sich an den Tisch und sagen, so, wir pausieren jetzt. Klingt ja so ein bisschen, weiß ich nicht, weit hergeholt. Gab es irgendeine Reaktion? Hast du irgendwas wahrgenommen?
Nee, habe ich nicht. Und das ist natürlich auch ein Argument, was von Kritikern dieses Briefes auch immer wieder gebracht wird. Also das ist ja dann eine Selbstverpflichtung. Und wer hält sich dann an die Selbstverpflichtung? Und wer hält sich nicht an die Selbstverpflichtung? Selbst wenn OpenAI, Google und Microsoft und dann vielleicht auch noch Meta alle zusammen jetzt so ein Memorandum of Understanding oder sowas unterzeichnen würden und sagen würden, wir machen da jetzt nichts. Was ist mit Baidu?
Was ist mit den Chinesen, ja.
Alibaba, was ist, weiß ich nicht, mit wem. Also es gibt mittlerweile ganz viele Modelle, die auf irgendwelchen Großrechnern und Clustern laufen, die da wahrscheinlich nicht runterfallen würden oder so eine, ja, und der Haken an so einer Selbstverpflichtung ist halt immer, ja, es ist halt rein freiwillig.
Und auch da fragt man sich, welche übergeordnete Institution könnte sowas vielleicht einfordern, in Gang bringen, die Vereinten Nationen.
Naja, also ich glaube schon, dass es erstmal ein großer Schritt in die richtige Richtung wäre, wenn sowas wie der EU AI Act jetzt schnell durchkommen würde und schnell in Kraft treten. Aber das ist ja überhaupt nicht absehbar. Also jetzt fängt halt nach dieser ganzen Diskussion und nach dem ganzen Hin und Her wahrscheinlich nächsten Monat dieser Trilogprozess an. Selbst wenn die sich einigen, die drei Parteien, also das Parlament, die EU-Kommission und der Europäische Rat, wenn die sich dann einig sind, bis zum Ende des Jahres gibt's dann nochmal wieder eine Übergangsfrist, wahrscheinlich dann auch nochmal 3 Jahre. Das heißt, wir reden von 2023, Ende 2023, also frühestens 2025, wo das Ding in Kraft tritt. Und wir haben jetzt Wild West, jetzt werden Produkte en masse entwickelt, die alle irgendwie auf den großen Sprachmodellen aufsetzen für alle möglichen Anwendungen, für Marketing, für Journalismus, für Beratung, Tod und Teufel. Ne? Und das halte ich in der Tat für eine gefährliche Entwicklung, dass das jetzt alles völlig unreguliert passiert.
Ja. Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Kommen wir zum nächsten Thema. Dass Mikroplastik ein Problem ist, ist erstmal nichts Neues. Diese Kunststoffwinzlinge, die bedenkliche Zusatzstoffe enthalten können, verteilen sich überall auf der Welt. Sie wurden schon in der Antarktis und auf den Alpengipfeln nachgewiesen. In Tieren und Menschen sowieso. Welche Folgen das für die Ökosysteme oder die Gesundheit hat, ist derzeit noch weitgehend unklar. Forschende weltweit arbeiten deshalb an Methoden, das Mikroplastik eben zum Beispiel aus dem Wasser zu entfernen. Ein Team aus New Mexico hat jetzt eine filterlose Methode entwickelt, nämlich über Ultraschall. Andrea, wie genau funktioniert das eigentlich, was die da entwickelt haben?
Ja, also die erzeugen halt Ultraschallwellen in so einem Stahlröhrchen mit einem Ultraschallgenerator und diese Schallwelle, die dann in dieser Art Resonanzkammer steht, soll dann die Mikroplastikpartikel anziehen, ähnlich wie ein Magnet, so beschreiben sie das. Und die sammeln sich dann an ganz bestimmten Stellen im Röhrchen. Und sie haben festgestellt, dass wenn sie reines Leitungswasser nehmen, dass sich dann die Teilchen alle in der Mitte von so einem Wasserstrom, der durch das Rohr fließt, sammeln. Und dann können sie den einfach in der Mitte sozusagen abziehen, haben dann das Mikroplastik da angereichert und dann bleibt eben das gereinigte Wasser übrig. Und dann haben sie aber festgestellt, wenn sie Wasser nehmen, wo so Tenside drin sind, wie man die so aus Waschmitteln kennt, dann ist es nicht ganz so einfach, weil dann verhalten sich die Teilchen je nach Partikeldurchmesser verschieden. Also größere Teilchen sammeln sich eher an den äußeren Rändern im Rohr und in der Mitte bleiben die kleineren Teilchen. Dann haben die das so gelöst, dass sie dann zwei Röhrchen hintereinander geschaltet haben und erstmal die kleinen Partikel rausgeleitet haben aus der Mitte. Und dann in dem zweiten Röhrchen quasi die größeren Teilchen abgezogen haben.
Ja, und wie könnte das in einem größeren Maßstab funktionieren?
Das ist eine gute Frage. Also das ist, sind jetzt wirklich nur so Laborversuche. Die haben das auf der Konferenz von der American Chemical Society gezeigt. Und das ist so lineal groß, was die da jetzt haben, inklusive Schläuche. Und bis das also wirklich im großen Maßstab was reinigt, da müssen die sicherlich noch testen. Das haben die natürlich vor. Die wollen jetzt aber nicht ein großes Rohr nehmen, sondern eben diese, damit es auch weiter so funktioniert, diese kleinen Röhre bündeln, also ganz viele nutzen, um dann größere Mengen Wasser durchzuschleusen. Momentan dauert das auch noch ziemlich lang, ich glaube eine Stunde ungefähr für einen Liter oder anderthalb sogar für einen Liter Wasser. Also das ist alles noch ein bisschen weit ab von der Praxis. Da sind dann andere Verfahren vielleicht schon weiter oder mit Sicherheit schon weiter.
Und werden dadurch nicht auch andere Teilchen, vielleicht Mikroorganismen oder so weiter, mit eingesammelt? Oder wie gibt es da Schutzvorrichtungen? Wie funktioniert das?
Das ist alles noch überhaupt nicht untersucht. Ja. Also die haben jetzt auch wirklich, das sind wirklich Laborexperimente. Das heißt, die haben zwar auch mit natürlichem Wasser die Untersuchung gemacht, also aus dem Rio Grande und aus irgendeinem Teich bei ihnen am Campus und haben das so grob vorgereinigt. Und dann haben sie immer künstlich quasi Mikroplastikpartikel zugesetzt und hinten geguckt, wie viel können wir da entfernen. Da sind die so auf um die 80% gekommen. Aber was da jetzt biologisch möglicherweise, was das für biologische Nebenwirkungen oder sowas hat, das haben die gar nicht untersucht.
Und was gibt es für Vorteile gegenüber jetzt Filtersystemen, die ja klassischerweise eher getestet werden?
Also gegenüber Filtern und Sieben oder auch diese Wäschebeutel, die man vielleicht kennt, wo man so Fließjacken drin waschen kann, damit die Mikroplastikflusen da nicht freigesetzt werden haben, hat dieses Prinzip einfach den Vorteil, dass es keine Poren hat, die sich zusetzen können, eben mit Teilchen. Dann alle Filteranlagen müssen immer regelmäßig aufwendig gewartet werden. Das kostet Geld, das kostet Ressourcen. Insofern sind diese Technologien, die so eine andere Möglichkeit bieten, schon charmant. Und es gibt da auch andere, zum Beispiel die wurde sogar schon in einer Kläranlage getestet, die arbeitet mit so einem Hydrokieselgel. Die haben dann so 2000 Liter Rührkessel und setzen da diesen paar Milliliter Hydrokieselgel zu und das vernetzt dann diese Mikroplastikteilchen zu größeren Teilchen, die schwimmen dann wie so Popcorn oben auf, dann kann man die abkeschern oder mit so einem Skimmer einfach automatisiert abschieben. Das wird in der Kläranlage Landau, glaube ich, auch schon getestet. Also das ist vielleicht was schon eher mal zum Einsatz kommen könnte.
Ja, okay, alles klar. Kommen wir zu unserem Podcast, beziehungsweise zu unserem Tipp der Woche, gar kein Podcast diese Woche. Ich habe einen Film geguckt, liebe Kollegen und Kolleginnen. Und zwar endlich Everything Everywhere All at Once. Der ist ja jetzt so ein bisschen nochmal bekannter geworden, beziehungsweise hat Aufmerksamkeit bekommen, weil er eben 7 Oscars erhalten hat. Und der ist nämlich schon im März letzten Jahres erschienen und April 2022 in die deutschen Kinos gekommen, ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich habe das immer zwar so gesehen, ach, da ist irgendwie so ein, ja, ich weiß gar nicht, so ein Film, der ganz interessant aussieht, aber ich habe ihn mir nicht angeguckt und dann kommt natürlich die Oscar-Verleihung und er hat den Oscar, 7 Oscars, bester Film, beste Regie, beste Hauptdarstellerin, und dann guckt man doch nochmal hin und ja, ich bin echt geplättet gewesen danach. Also das ist so ein, meine Güte, ich habe mehrfach anhalten müssen, nochmal kurz zurückspulen müssen, was ist gerade passiert, das ist ja total abgefahren. Also worum geht's ganz kurz? Die in China geborenen und aufgewachsenen Eheleute Evelyn und Waymond Wang betreiben in den USA ein Waschsalon, der ist aber total heruntergekommen und die leben halt in einer kleinen Wohnung da drüber. Das Leben der Immigranten verläuft chaotisch, stressende Kunden, Eheprobleme, Stress mit der Steuerbehörde. Übrigens großartige Jamie Lee Curtis, die hat auch einen Oscar bekommen als beste Nebendarstellerin, unfassbar tolle Steuerbeamtin, die sie spielt. Die Mutter hat ein schwieriges Verhältnis zur Tochter. Ich will jetzt nicht spoilern. Genau, und während eines Besuchs bei dieser Steuerbehörde wird übernimmt plötzlich die Entität namens Alpha Waymond die Kontrolle über Evelyns Ehemann, der ja auch Waymond heißt, und erzählt ihr von vielen Paralleluniversen, die existieren würden. Und ab dann nimmt dieser Film ein Verlauf, den kann man sich wirklich nicht vorstellen. Ein Feuerwerk und Mischung aus Martial Arts, Comedy, abgefahrenen Kostümen, total abgefahrenen Ideen, Verknüpfungen, die man auch nicht unbedingt immer versteht. Wie gesagt, ich musste mehrfach anhalten. Also man merkt, glaube ich, an meiner Erzählweise, wie begeistert ich von diesem Film bin und kann ihn wirklich sehr empfehlen. Gibt's bei Amazon Prime zum Ausleihen momentan noch, ich weiß nicht auf welcher Plattform noch, und das geht ja mal ziemlich bequem, 4 €. Lohnt sich sehr. Also Everything, Everywhere, All at Once. Und Wolfgang hat auch was gesehen, und zwar eine polnische Netflix-Produktion, Das Mädchen und der Kosmonaut.
Ja, ich war tatsächlich angenehm überrascht. Ich glaube, das heißt ein Mädchen und ein Kosmonaut, aber ich war tatsächlich angenehm überrascht, weil, von früher noch, ganz früher Stanislaw Lem und so, weiß man ja, aus Polen ist durchaus spannende und vor allen Dingen auch sehr anspruchsvolle literarische Science Fiction gekommen. Und jetzt war natürlich die Frage, wenn die jetzt so eine neue Produktion machen, was ist das dann jetzt? Und in dem Fall geht's tatsächlich um die Geschichte von einem polnischen Kosmonauten, der angeheuert worden ist, in dem Fall von einem russischen Unternehmen, die Russen, ein russisches Start-up. Also das Ganze spielt ursprünglich im Jahre 2022 in den Rückblenden und dann aktuell 30 Jahre später, die einen Kosmonauten angeheuert haben für einen Testflug, weil sie wollen eine Art Kälteschlaftechnologie testen. Tatsächlich sind ja Experimente auch gemacht worden und interessieren sich Mediziner dafür, warum manche Tiere ihre biologischen Funktionen im Winterschlaf ziemlich weit runterdrehen können. Andere, wir Menschen, offensichtlich nicht. Aber wenn man sehr lange Raumreisen unternehmen würde, wäre das natürlich sehr sinnvoll. Und das andere ist, sie haben gleichzeitig auch so eine Tarntechnologie getestet. Und das Ganze geht halt leider schief. Die Kapsel verschwindet, wie geplant, dank dieser Tarntechnologie im Orbit von sämtlichen Schirmen, ist nicht mehr sichtbar, taucht aber nicht einen Tag später wieder auf, sondern bleibt verschwunden. Und der Mensch taucht 30 Jahre später wieder auf und ist tatsächlich auch nicht gealtert. Er lag die ganze Zeit in diesem Kälteschlaf. Und jetzt sind natürlich eine Menge Leute hinter diesem Geheimnis hinterher, wie das funktionieren kann. Natürlich das Startup selber die festgestellt haben, dass die Aufzeichnungen unvollständig sind, dass der Chefwissenschaftler, der das Ganze betrieben hat, da seine eigene, auf eigene Rechnung Sachen gemacht hat. Die russische Regierung natürlich auch, die polnische Regierung. Aber dem überlagert ist halt auch noch eine Beziehungsgeschichte, da kommt dann das titelgebende Mädchen ins Spiel, die Frau, die damals mit diesem Kosmonauten zusammen war, ist halt gealtert und er nicht. So, und das macht die Geschichte, sage ich mal, oder gibt der Geschichte über diese rein technische, utopische Erzählung, Science-Fiction, klassisches Science-Fiction-Szenario, gibt dem dann halt nochmal diese ganze Beziehungsdynamik, menschliche Dimension etc. Und schön an der Geschichte ist eben auch, zumindest im Moment, ich habe es bisher noch nicht ganz zu Ende geguckt, dass es eben nicht die guten Guten und die bösen Bösen gibt, sondern es sind relativ vielschichtige Charaktere.
Ist das eine Serie, ne?
Das ist so eine Miniserie, die hat 6 Folgen. Ja, ich habe sie noch nicht zu Ende geguckt. Das ist ja heutzutage so ja ein mögliches Standardmaß für Serien, dass sie sagen, okay, wir erzählen die Geschichte halt über 6 Folgen. Wenn wir da noch ein Open End dran kriegen und das ganz gut gelaufen ist, dann gibt es vielleicht noch eine zweite Staffel. Wobei ich mir im Moment gerade nicht vorstellen kann, wie man da eine zweite Staffel dran stricken sollte. Aber ich finde das generell, wir hatten, glaube ich, auch mal im Heft so ein paar Empfehlungen. Einer der schönen Effekte von dieser Globalisierung dieser Streaming-Industrie, dass also Netflix ja mittlerweile von überall auf der Welt Sachen zusammenkauft, dass man dann auch mal in den Genuss kommt, einen koreanischen Film oder eine indische Produktion oder eben Polen. Wie man ja gelernt hat, es gab ja einige sehr erfolgreiche spanische Serien, war mir gar nicht so bewusst, dass es da auch so eine interessante Filmproduktion gibt. Ist mal was anderes als jetzt nur Hollywood sozusagen.
Ja, wir hatten ja letztens schon die Diskussion gestern erst in unserer Konferenz, dass es so viele Streaming-Plattformen gibt und so viele spannende Produktionen. Es wird ja auch vom goldenen TV-Zeitalter gesprochen. Da ist ja wirklich was dran. Das Problem ist einfach, es gibt 2 Probleme. Die Zeit, das alles zu gucken. Und das zweite ist die ganzen Plattformen, die mittlerweile so viele sind, dass man irgendwie 10 Abos haben müsste, um wirklich alles zu gucken. Andrea, wie gehst du damit um?
Ja, also ich habe halt die üblichen gängigen Plattformen und wenn ich mal was sehe, was ich unbedingt sehen will, was woanders läuft, dann versuche ich immer, mich mit so kostenlosen Probeabos und die ich dann sofort wieder kündige und dann schnell alles weggucken. Ja. So versuche ich das zu lösen.
Wenn man so diszipliniert ist und das tatsächlich schafft, also das Modell beruht ja ganz stark von diesen kostenlosen Probeabos, beruht ja ganz stark darauf, dass man das dann wieder vergisst. Und ich muss leider gestehen, ich habe es in diversen Fällen vergessen. Und dann stelle ich fest, ach, das Abo habe ich ja auch noch.
Meistens geht es bei mir gut. Ne? Nicht immer allerdings, muss ich auch einräumen.
Okay, vielen Dank und bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.